Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Tobi. Wir reiten und schreiten mit großen Schritten zu auf den Berlin E-Prix 2020. Die Spannung steigt. Es ist weniger als ein Monat, bis das Formel E-Saisonfinale ansteht. Und auf dem Weg dahin haben wir natürlich ein paar Themen, die jetzt immer mehr und mit immer größerer Frequenz auf uns einprasseln. Und ich möchte sie besprechen. Und zwar mit dir, Tobi.
Schönen guten Tag.
Wie sieht's aus bei dir?
Ja, bei mir ist es sommerlich, schön angenehm warm und ich sitze hier drinnen und mache einen Podcast.
Das klingt so abschätzig so. Ich würde jetzt lieber im Garten sitzen.
Ja, es sitzen. Ich glaube, ich müsste mal wieder Rasen mähen. Aber wir haben es am Wochenende ja leider nicht hinbekommen. Deshalb müssen wir jetzt am Montag nachsitzen und den Podcast aufnehmen.
Nachsitz-Podcast heute. Aber wir haben ja auch spannende Themen. Also Nachsitzen ist ja nicht immer so schlimm. Man kann ja dann Zeug aufholen oder so. Ich weiß auch nicht, worauf ich hinaus wollte mit dem Satz. Wir haben letzte Woche nämlich nochmal Neuigkeiten vom Fahrermarkt gehört. Ne? Laut einem Medienbericht, offiziell bestätigt ist es noch nicht, Gruß an die Kollegen von The Race, steht wohl der nächste Coup auf dem Fahrermarkt an. Denn womöglich macht Sam Bird den Abflug, und zwar zu Jaguar. Der hat ja bisher jede einzelne Saison für Virgin bestritten, wenn auch mit verschiedenen Antrieben, aber bislang war Bird immer der Virgin-Pilot, ist ja neben Lucas de Grassi und Sebastian Buemi einer von drei Fahrern, die das Team bisher noch nicht gewechselt haben in ihrer ganzen Formel E, gibt schon Fahrer, die in ihrer Formel E-Laufbahn noch kein Team gewechselt haben, aber Bird ist einer der wenigen Fahrer, die von Anfang an dabei sind. Bei De Grassi und Buemi haben sich die Teams natürlich auch geändert. Ne? Bei De Grassi wurde Abt dann irgendwann zu Audi und bei Buemi wurde Renault zu Nissan. Aber am Ende ist es immer noch das gleiche Team. Es ist Abt Audi und Nissan Edams oder Renault Edams oder nur Abt gewesen. Bisschen verwirrend alles. Bird jedenfalls immer Virgin-Pilot gewesen und Tobi jetzt vielleicht nicht mehr. Wo kommt das denn her?
Tja, wo kommt das her? Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass das Gerücht auftaucht, dass zwischen Sam Bird und Jaguar Gespräche stattfinden. Das gab es schon vor dem Jaguar-Einstieg in die Formel E. Damals hat man Sam Bird allerdings noch nicht von DS Virgin, was ja damals, loseisen können. Als dann nach der ersten Jaguar-Saison dann Mitch Evans eine gute Leistung gezeigt hatte, aber Adam Carroll so ein bisschen abgefallen ist, hatte man schon wieder Sam Bird auf dem Zettel als möglichen Nachfolger von Adam Carroll. Dazu ist es dann auch nicht gekommen. Jetzt ist es dann augenscheinlich doch soweit, dass Jaguar Sam Bird verpflichtet hat, möglicherweise auch, weil die Performance von Jaguar, in den letzten anderthalb Saisons, die wir jetzt mit dem Gen 2 Auto hatten, doch sich stark verbessert hat und man sieht es an den Ergebnissen von Mitch Evans, dass Jaguar durchaus mit zu den stärksten Fahrzeugen im Feld zählt und der Kunden Audi mit dem Audi-Antrieb tritt Virgin ja an. Letzte Saison und diese Saison, der scheint nicht ganz das Tempo mitgehen zu können im Renntrim, das der Jaguar halten, das der Jaguar vorlegen kann. Und von daher scheint Sam Bird da größere Chancen für sich selbst bei Jaguar zu sehen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, er wird da wahrscheinlich auch nicht schlechter bezahlt als bei Virgin. Vielleicht spielt das ja auch eventuell noch ein bisschen mit rein.
Ja, das habe ich mir nämlich auch gefragt. Was ist da das Motiv von seinem Wechsel? Denn er wirkte ja eigentlich immer halbwegs zufrieden bei Virgin. Wohl natürlich auch, weil er eben schon die ganze Zeit für das Team fährt, jeden kennt, alles mitgemacht hat, was das Team auch mitgemacht hat. Es könnte alles von den genannten Optionen sein irgendwie, ne? Vielleicht ist er einfach unzufrieden damit, dass, das ist jetzt natürlich reine Spekulation, vielleicht ist er unzufrieden damit, dass Virgin Kundenteam ist und abhängig ist von Audi und der Stärke des Audi-Antriebsstrangs. Eventuell hat das damit was zu tun, dass die Entwicklungspläne von Jaguar ihm besser gefallen als die von Virgin, / Audi. Wir haben ja die Option, dass in den nächsten 2 Jahren, beziehungsweise ist ja gar keine Option, ist ja die Verpflichtung, in den nächsten 2 Jahren nur ein neuer Antriebsstrang entwickelt wird. Vielleicht sieht er da mehr Potenzial bei Jaguar, mehr Aussichten für die Zukunft. Vielleicht will er einfach nur einen Tapetenwechsel und ein neues T-Shirt in sich in den Schrank hängen, was jetzt grün ist und nicht mehr lila. Vielleicht gefällt ihm die Farbe nicht mehr. Keine Ahnung, Gehalt könnte anders sein, ne, ist natürlich hier wieder die Sache von Werkseinsatz Jaguar, ne, der große britische Hersteller versus das kleine, in Anführungszeichen, britisch-chinesische Kundenteam. Ich habe keine Ahnung, man merkt es vielleicht, es könnten viele verschiedene Motive sein, aber so wirklich unkonkurrenzfähig, falls das ein Wort ist, ist Virgin eigentlich auch nicht, Tobi, oder?
Nein, das ganz bestimmt nicht. Die sahen auch in der vergangenen Saison ganz gut aus. Ja, Bird ist ja da, hat ja in jeder Saison Rennen gewonnen mit Virgin. Und sein Teamkollege Robin Freitz hat in der vergangenen Saison sogar 2 Rennen gewonnen. Ja, und also das liegt jetzt mit Sicherheit nicht daran, dass Virgin nicht konkurrenzfähig ist. Ja, aber vielleicht spielt das alles so ein bisschen eine Rolle, dass man ihm halt jetzt einfach ein super Angebot gemacht hat von Seiten von Jaguar. Dann die Tatsache, dass Jaguar selber auch Konstrukteur ist und deshalb da auch Hersteller-Testfahrten machen darf, im Gegensatz zu Virgin. Obwohl man aus inoffiziellen Quellen hört, dass Audi durchaus auch ein paar Tage abgetreten haben soll an Virgin und an die Virgin-Piloten, was die Entwicklungsfahrten für den aktuellen Audi-Motor angeht. Das kann alles eine Rolle spielen. Und vielleicht ist es aber auch einfach, dass Sam Bird sich nach einem Tapetenwechsel sehnt, dass er sagt, er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, er will jetzt tatsächlich nochmal irgendwo bei einem anderen Team neu anfangen, so Vettel-Style-mäßig. Und da dann nicht nur die Millionen kassieren, sondern auch wirklich nochmal was aufbauen. Und man weiß es nicht genau. Wie gesagt, der Gute ist ja im besten Rennfahreralter mit 33, die er im Januar geworden ist. Daher er ist jetzt kein aufstrebender Fahrer, dem die Zukunft gehört, das ganz bestimmt nicht. Aber er wird noch ein paar Jahre auf hohem Niveau fahren können. Und wenn er jetzt das Angebot hat, als Werksfahrer zu einem britischen Team zu wechseln, vielleicht ist das auch etwas, wovon er lange geträumt hat und ein Traum, der sich erfüllen kann.
Mir gefällt der Vettel-Vergleich ganz gut. Denn genauso wie, anders als Vettel, hat Bird halt noch keinen Titel gewonnen mit Virgin. Ne? Das war immer ein Top-Team. Und Bird war immer nah dran und hat immer gewonnen und ist Vizemeister geworden, dies und das und Ananas, aber nie hat es zum ganz großen Griff an die ganz große Trophäe gereicht. Vielleicht sieht er einfach mehr Potenzial tatsächlich bei Jaguar. Wir müssen nochmal kurz erklären, was das mit diesen ganzen Testfahrten auf sich hat. Kurzer Einschub, ne? Jeder Hersteller kriegt einige Testfahrten, einige Tage im Jahr zugeteilt oder zur Verfügung gestellt, in denen die Motoren und Getriebe und sowas entwickelt werden können. Also quasi in der Formel E darf man ja das ganze Heck entwickeln. Alles, was unter der Motorhaube sich befindet, da dürfen die Teams dran werkeln. Und Werksrennställe kriegen jährlich 15 Tage in einem bestimmten Zeitraum, um ihre Motoren zu entwickeln. Wer jetzt als Hersteller allerdings noch ein Kundenteam beliefert, also nicht nur den eigenen Rennstall, nicht nur Audi beliefert Audi, sondern Audi beliefert zusätzlich auch noch ein anderes Team, in diesem Fall Virgin, kriegen sie nochmal 6 Tage obendrauf. Das heißt, Audi hat 21 Tage, die sie im Jahr verwenden dürfen auf die Entwicklung von ihren Fahrzeugen. Und angedacht ist es so, dass diese 6 Tage dem Kundenteam zur Verfügung gestellt werden können. Wir haben es aber in der Vergangenheit häufig schon gesehen, unter anderem zum Beispiel mit Renault, die dann ihr Werksteam Edams hatten und dann das Kundenteam Tachita beliefert haben. Damals war Tachita noch ein Kundenteam. Und Tachita hat sich immer beschwert, weil die keine dieser Testtage abbekommen hat. Renault hat sich für Edams einfach alle 21 Tage gestohlen. Und Tachita musste dann eben mit dem fertig entwickelten Paket irgendwie zurechtkommen. So, ja, kommt jetzt dann mal damit klar. Und hat keine Erfahrung gesammelt, bevor es Richtung Vorsaisontestfahrten in Valencia ging. Das hat Tachita nie gut gefallen. Und naja, es gibt halt die Option, dass man diese 6 Tage an das Kundenteam vererbt, muss man aber nicht machen. Und das sorgt immer für kleine Streitereien vielleicht zwischen den Teams. Naja, jetzt haben wir ja in dieser ganzen Fahrradzentrifuge, die es ja wirklich ist inzwischen, es ist kein Fahrerkarussell mehr, Tobi. Es ist wirklich, also mit höchsten Gehkräften fliegen hier die Fahrer uns um die Ohren. Irgendwie ist alles anders. So, wenn wir jetzt mal an Podcasts von vor 3 Monaten zurückdenken, da war die Welt noch in Ordnung. Aber irgendwie, es passiert so viel wie noch nie auf dem Fahrermarkt in der Formel E, habe ich den Eindruck. Ich kann mich jedenfalls in der jüngeren Vergangenheit nicht irgendwie an eine Zeit erinnern, wo so viel vergleichsweise unerwartetes Zeug passiert ist auf dem Fahrermarkt. Jetzt, wo Bird weggeht von Jaguar, brauchen wir ja noch einen neuen Fahrer, der bei Virgin ins Cockpit steigt. Und Tobi, da gibt es schon einen Favoriten aus Neuseeland.
Ja, und zwar ist das der gute Nick Cassidy. Mag dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Cassidy ist kein ganz Unbekannter im Formel-E-Umfeld. Er ist bei den Rookie-Tests in Marrakesch Anfang März schon auch für Virgin gefahren und hat da den Rundenrekord pulverisiert. Außerdem hat er Sam Bird in der Racist Home Challenge beim ersten Rennen ersetzt, als der Simulator noch nicht in Großbritannien angekommen war. Und wäre auf jeden Fall eine aufsehenerregende Verpflichtung. Nick Cassidy, ich fasse mal kurz zusammen, 26 Jahre alt, Neuseeländer, sagtest du ja schon, und wäre damit der dritte Neuseeländer im Formel-E-Fahrerfeld, neben Mitch Evans, dem dann neuen Teamkollegen von Sam Bird, und Brandon Hartley bei Geox Dragon. Ja, ansonsten Cassidy, 25 Jahre alt, hat aber schon viel Erfahrung gerade im Monoposto-Bereich gesammelt. 2013 ist er Meister der Toyota Racing Series geworden. 2015 hat er dann die japanische Formel 3 gewonnen und 2019, also im vergangenen Jahr, dann die Super Formula, die höchste Formelklasse in Japan. Wie gesagt, ist mit dem Team schon vertraut, dadurch, dass er den Rookie-Test bestritten hat. In meinen Augen die logische Wahl. Es sei denn, Audi will doch einen seiner dann arbeitslosen DTM-Werksfahrer noch unterbringen, was wir auch nicht ganz ausschließen können. Virgin ist jedoch nicht das einzige Team in der Formel E, mit dem Cassidy in Verbindung gebracht wird. Auch bei Mahindra war er im Gespräch, als Ersatz für Pascal Wehrlein in Berlin zu fahren. Die Inder entschieden sich dann aber bekanntlich für Alex Lynn.
Man muss doch mal herausstellen, was für ein großes Ding das ist, die Superformula zu gewinnen. Da schicken die europäischen Teams aus ihrer privilegierten europäischen Position immer die Fahrer hin, die sie nicht mehr irgendwie in der Formel 2 unterkriegen. Nach der Formel 2 ist die Superformula zumindest inoffiziell quasi die Serie, die am nächsten an der Formel 1 dran ist. Da fahren natürlich ein Haufen Japaner, weil es die lokale Serie ist. Das ist genau wie in der DTM. Da fahren auch ein Haufen Deutsche, weil es halt die deutsche Tourenwagen-Masters ist. Und hinzu kommen dann aber noch wirklich hochklassige Rennfahrer. Also im letzten Jahr, ich habe noch mal die Internet-Enzyklopädie meines Vertrauens aufgemacht, um mal kurz die Fahrerübersicht aufzumachen. Da fahren zum Beispiel Harrison Newey, also fuhren im letzten Jahr. Das ist der Sohn von Adrian Newey. Oder Lucas Auer, DTM-Fans durchaus bekannt. Patricia O'Ward, der Indy Lights Champion aus 2018, aktueller IndyCar-Fahrer, fuhr auch Super Formula. Dan Ticktum, Juri Vips, Alex Palou, Artem Markelov, alle sind sie gefahren im letzten Jahr und auch Nick Cassidy. An der Seite von niemand geringerem als Kazuki Nakajima. Und der ist ja im Langstreckensport auch in Europa hoffentlich doch bekannt. Also starke Rennserie. Die zu gewinnen, da kann man sich schon mit schmücken, Tobi. Das ist schon
ein Erfolg. Definitiv. Und genau, und vor allem ist es so, dass, wie gesagt, in der Superformula, wie du auch schon gesagt hast, auch in der Vergangenheit Junioren geparkt worden, sag mal, bevor sie dann in der Formel 1 antreten konnten. Hier ist zum Beispiel Pierre Gasly 2017 gefahren und Vizemeister geworden. Felix Rosenqvist ist im selben Jahr gefahren und Dritter geworden. Ja, um ein Beispiel zu nennen, Stoffel Vandoorne ist auch schon, bevor er bei McLaren dann Formel-1-Pilot wurde, eine Saison in der Superformula gefahren. Das machen die Teams ganz gerne, wenn ein Fahrer die Formel 2 gewinnt, darf er dann nämlich als amtierender Champion nicht wieder antreten. Und wenn man kein Formel-1-Cockpit für ihn hat, dann braucht man eine andere starke Meisterschaft, wo man ihn zum Einsatz kommen lassen kann, und da bietet sich die Superformula durchaus an. Und wie gesagt, Nick Cassidy, nachdem er Vizemeister 2018 war, hat die 2019 sogar gewonnen. Also der kann schon was hinterm Lenkrad, definitiv.
Und der bekannteste Superformula-Pilot wahrscheinlich André Lotterer. Wie viele Jahre ist der da gefahren? 15 Jahre oder so? Oder hat er nur 15 in Japan gelebt? Ewig jedenfalls ist André Lotterer Superformula gefahren. Und gleichzeitig natürlich auch noch WEC und sogar mal Formel 1 gefahren. Und jetzt eben Formel E. Sprungbrett, Formel 1. Superformula. Guck mal hier. Menschenskinder.
Richtig.
Ich bin gespannt, was aus Nick Cassidy bei Virgin wird, falls er es überhaupt wird. Ich habe es ja eingangs erwähnt. Es ist bisher nur, stehen bisher nur Medienberichte dazu im Internet. Die Teams haben sich noch nicht geäußert. Offiziell bleibt alles so, wie es ist, aber kennt er ja. Ne? Inoffiziell geht's richtig ab hinter den Kulissen. Naja, auf der Fahrerzentrifuge im Formel E-Jahr 2020. Jetzt geht's nun aber wirklich langsam, aber sicher in Richtung Berlin. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Es sind jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch 22 Tage und 22 Stunden und fast sogar 22 Minuten bis zum Rennen. Eine schönste Schnapszahl. Und wir wissen ja inzwischen schon, dass es für das Sixpack von Berlin, wie wir das immer so schön betiteln, ich mag den Namen eigentlich, Sixpack von Berlin klingt so schön, dass es für diese drei Doubleheader, die es ja sind, um noch einen Anglizismus hier reinzuwerfen, drei verschiedene Formate geben wird. Das könnte jetzt sein, dass es ein Nachtrennen gibt, es wurde ein Dämmerungsrennen bei Flutlicht eben diskutiert, es werden Streckenanpassungen diskutiert und die einfachste, in Anführungszeichen wohl, Streckenanpassung wäre wohl ein Rückwärtslayout in Berlin. So ein richtiges Rückwärtsrennen, wie man das in Videospielen immer gerne macht. Ich bin heute mal ganz rebellisch und fahre die Strecke rückwärts. Genau das in Berlin. Wie wär's? Geht jedenfalls, wäre jedenfalls eine Option für die Veranstalter. Was daraus wird, weiß noch niemand. Weder wir, noch die Teams, noch irgendjemand, der mit der engeren Planung von dem Event beauftragt ist. Gut, vielleicht die engste Planung weiß sicherlich davon. Grund dafür ist ganz einfach, dass die Teams sich nicht vorbereiten sollen. Denn je mehr man weiß über das Event, desto mehr kann man vorher simulieren. Und diese Simulationen sollen so klein wie möglich gehalten werden, dass das Feld wirklich so ausgeglichen wie nur irgend möglich ist, wenn es nach Berlin geht Anfang August. Spekulieren kann man trotzdem. Und das Rückwärtsrennen scheint jetzt nicht allzu abwegig zu sein. Und ich dachte mir in der letzten Woche, wenn wir jetzt schon drüber nachdenken, kann man es ja auch mal ausprobieren. Wir haben ja von der Race at Home Challenge alle noch nicht genügend R-Faktor 2 gesehen. Und ich dachte, ich starte mal R-Faktor 2 und guck mal, wie das ist, auf der Strecke in Tempelhof rückwärts zu fahren. Wer sehen möchte, wie das aussah, kann sich mal auf unsere Seite klicken. Da gibt's einen Artikel inklusive Video von einer Runde rückwärts in Berlin. Und vielleicht, um das Fazit voranzustellen, wäre jetzt nicht unmöglich. Also kann man gut machen, erstaunlich gut fahrbar eigentlich. Trotzdem gibt's ganz schön viele Baustellen. die jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so offensichtlich sind. Ich möchte jetzt hier der Rückwärtsrennen-Idee keinen Wind aus den Segeln nehmen, aber vielleicht so ein bisschen in die Gegenrichtung pusten. Denn ganz so einfach wird das wohl nicht. Einfach so die Strecke umdrehen geht nämlich nicht. Wir haben ja einen Haufen Betonblöcke zum Beispiel. Und darüber hat Tobi auch schon vor zwei E-Pods referiert, warum das nicht einfach so geht, dass man die Strecke einfach so andersrum fährt. Einer der Hauptgründe ist natürlich die Sicherheit. Und bei der Sicherheit stehen immer die Notausgänge da im Fokus. Die sind ja so konzipiert, dass man die Autos da rückwärts wegschieben kann. Ne? Man geht davon aus, ein Auto bleibt stehen und dann muss man das wegschieben. Und das macht man am besten rückwärts und naja, dann fahren die anderen dran vorbei. Wenn man die Strecke jetzt aber verkehrt herum fährt, dann fährt man frontal auf diese Notausgänge zu und da steht da einfach so in freier Wildbahn so ein Betonblock und da sollte man nach Möglichkeit nicht reinfahren. Dieses Risiko besteht aber, wenn da so ein Betonblock offen steht. Das ist also wohl die wichtigste Anpassung, die man machen müsste, wenn man dieses Rückwärtslayout fahren möchte. Die Betonblöcke so verlegen, dass die Notausgänge wieder nach hinten zeigen und dass man die Autos dann rückwärts nach hinten schieben kann, weil sonst wäre das ganz schön gefährlich. Und dann kommen natürlich auch noch die ganzen Kleinigkeiten dazu. Die FIA-Garage zum Beispiel, so nach dem Qualifying Reifendrücke nehmen, wiegen und so weiter, muss auch an die andere Seite der Boxengasse geschoben werden. Die
Boxen, an den Anfang der Boxengasse.
Ganz richtig. Wenn man da jetzt einfach von vorne in die Box reinfahren würde, dann müsste man erstmal die ganze Box durchfahren. Geht nicht. Deswegen auch noch eine zweite FIA-Garage aufbauen. Oder die Boxenampel auch mal hinten aufbauen. Und die Markierung auf der Startgeraden, so die Startboxen, die kann man zwar irgendwie so schon benutzen, aber muss trotzdem nochmal schick gemacht werden, gehe ich mal von aus. Und nicht zuletzt natürlich auch eine zweite Startampel. Denn man kann zwar die Startlichter auch von hinten sehen, sonst würden wir im Fernsehen ja nichts mitkriegen, wie der Zwischenstand der roten Ampeln ist. Aber naja, das geht halt nicht, weil die ganze Startaufstellung ja noch weiter dahinter steht. Also brauchen wir einen zweiten, wahrscheinlich sogar Bogen, eine zweite Brücke über die Startgerade mit einem eigenen Kontrollposten für die Rennleitung, wo man dann mit der karierten Fahne winken kann und all sowas. Also so diese Kleinigkeiten, die darf man nicht vergessen, wenn man drüber diskutiert, einen Rückwärtslayout in Berlin zu realisieren. Trotzdem, diese Anpassungen sind jetzt nicht allzu groß. Wir haben ja ein paar Pausetage zwischen den einzelnen Rennen. Ne? Es gibt ja die Events am 5. und 6. August. Da fängt das Sixpack an. Dann gibt es einen Tag Pause. Dann kommen nochmal zwei Tage Rennen. Dann zwei Tage Pause und nochmal zwei Tage Rennen. Und an diesen Pausetagen könnte man das schon ganz gut realisieren. Wir haben ja auch keine großen Platzprobleme in Tempelhof. Da steht jetzt nicht irgendwie ein Haus oder eine Statue im Weg, wie es in anderen Städten so wäre. da kann man mit Krähen ganz gut rumfahren und Zäune aufstellen und Mauern verlegen, was man halt so tun muss. Das geht in Tempelhof ganz gut. Es ist wirklich ein weißes Blatt Papier eigentlich. Ein großer Luxus für die Streckendesigner. Schade natürlich, dass es jetzt keine Berge gibt und keine Hügel, wo man drüber fahren kann und wo noch ein bisschen, naja, so Charakter auf der Y-Achse irgendwie dazu kommt. Aber dafür kann man halt mit dem Streckenlayout so schön rumexperimentieren. Und wenn man das so hinkriegt, also die ganzen Mauern ordentlich hinrückt und die Zäune aufstellt und die Kleinigkeiten verbessert, dann ist die Strecke ganz schön gut fahrbar. Und wer sich das anschauen möchte, der darf wirklich gerne mal in das Video reinschauen. Es fühlt sich erstaunlich vertraut an. Und die Strecke ist schon anders, auf jeden Fall. So zum Beispiel diese S-Kurve. Also wir fangen natürlich die Runde wieder an mit so einer fast schon wieder Schneckenkurve, wie sie am Anfang ist, mit einem ganz, ganz späten Scheitelpunkt. Dann wird die neue zweite Kurve, die alte neunte Kurve zum Beispiel. Und da ist es wahrscheinlich genauso gut zu überholen wie aktuell, wenngleich die Gerade davor natürlich kürzer ist. Aber ist halt diesmal nicht eine Rechtskehre, sondern eine Linkskehre. Und danach kommt eben so eine richtig spannende S-Kurve, wo die Geschwindigkeiten höher sind als im letzten Jahr und im vorletzten Jahr. da werden die Mauern fast magnetisch und locken ein, wie es halt in der Formel E so oft ist. Dann käme irgendwann vor dem geistigen Auge die Attack Zone. Das ist ganz interessant eigentlich, denn die Attack Zone könnte man theoretisch so lassen. Die Platzierung ist immer noch ganz schön günstig und sieht eigentlich ganz gut aus. Aber man müsste zwischen diesen den Rennen an den Pausetagen die Schleifen austauschen. Ich habe dann nachgefragt bei denjenigen, die für die Zeitnahme der Formel E verantwortlich sind. Die Sequenz ist festgelegt. Auch ein ganz netter Fakt eigentlich. Man kann die Attack Zone nicht durchqueren, indem man in der Reihenfolge dritte Schleife, zweite Schleife, erste Schleife fährt, sondern man muss die Spulen im Boden, die ja eingelassen sind, in der richtigen Reihenfolge durchqueren. Also auch so akrobatische Sachen wie erste, dritte und zweite Schleife geht nicht, sondern es muss 1, 2, 3 sein. Das heißt im Grunde genommen eigentlich nur, dass man zwischen diesen Rennen die erste und dritte Schleife austauscht, dass man die Reihenfolge wieder richtig hinkriegt. Aber auch daran muss man eben denken. Und dann kommt wohl die gefährlichste Stelle, wo auf jeden Fall Baumaßnahmen nötig sind. Nämlich das Ende der langen Gegengeraden, die ist genauso wie vorher lang und schnell. Nur gibt es dieses Mal am Ende nicht irgendwie eine Bremszone, wo man gerade anbremst, sondern einerseits wieder einen Notausgang an der äußeren Seite der Strecke. Der ist sowohl im Spiel als auch in der Realität da. Ich weiß es, weil ich da schon mal rausfotografiert habe, als ich an der Strecke stand, also so wirklich physisch an der Strecke stand. Das ist da und das muss man auf jeden Fall ändern, weil sonst, naja, wenn man halt einen Meter zu weit rechts irgendwie anbremst oder so, wie auch immer man das hinkriegt, dann landet man im Betonblock und das will man vermeiden. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass da A, weder eine Auslaufzone am Ende ist, da peitscht man mit 200 Sachen auf die Kurve zu. Und dann ist auch noch eine Mauer, die da links irgendwie stört, mitten in der Bremszone. Und dann muss man nach links lenken, also erst nach links an der Mauer vorbeilenken, um dann rechts einzuschlagen. Also ich gehe mal davon aus, wenn man hier vielleicht mal ein bisschen spekulieren darf, dass man diesen Knick, der am Ende der langen Geraden dann jetzt neu dazukommen würde, dass man den dann rausnimmt. Das ist im alten Layout Kurve 4 und 5. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an den Tunnel, der da vor einigen Jahren stand, wo die Boss Emotion Club, wo der Boss Emotion Club drüber lag. Spektakuläre Stelle am Ausgang von dem Tunnel. Da muss man auf jeden Fall umbauen. Ja, und sonst der Rest der Runde genauso gut fahrbar wie aktuell. Ganz schön tricky, diese Schneckenkurve, jetzt halt andersrum. Wieder späten Scheitelpunkt, dass man irgendwie Schwung mitnimmt. Also ohne Witz, die Strecke ist echt anspruchsvoll und macht richtig Spaß und es ist richtig gut fahrbar. Und Überholmöglichkeiten gibt es genauso viele wie sonst auch. Und Berlin ist ja sowieso tendenziell eher eine Überholstrecke. Da kann man am Ende der langen Geraden überholen, auch auf dem neuen Layout, wenn man eben diesen Linksknick und den Notausgang da wegmacht und ein bisschen Auslaufzone hinten dran baut, dann kann man am Ende der Geraden wieder überholen. Vielleicht in der Kehre, die neue Kurve 2. Also es gibt durchaus Möglichkeiten zu überholen in Berlin. Egal ob vorwärts oder rückwärts. Wird spaßig, falls es passiert. Das war jetzt natürlich alles nur ein Gedankenexperiment. Wie gesagt, guckt euch das Video an, macht Spaß. Ob es tatsächlich passiert und ob das ganze Gedankenexperiment jetzt nötig war oder nicht, werden wir in ein paar Wochen rausfinden. Die Teams erfahren einige Wochen vor dem Event, ich glaube es sind 2 Wochen vor dem Event, wie die Strecken aussehen werden, damit sie die Führung vom Kurs simulieren können. Die Daten zum Asphalt und sowas haben sie sowieso aus den letzten Jahren im Simulator zwischengespeichert. Und dann kann man sich eben vorbereiten, innerhalb von 2 Wochen auf 3 Strecken vorbereiten. Die Fahrer werden richtig leiden in ihren Simulatoren. Aber naja, also ich übernehme den Job gerne auch, falls sie keine Lust mehr haben, ich weiß ja nicht. Wäre jedenfalls eine nette Option. Ich bin hellauf begeistert von dem Vorschlag, weil ich es einfach interessant fände und weil sich dadurch nicht so große Probleme ergeben, wie es bei der Formel 1 beispielsweise wäre. Da kann man einige Strecken sicherlich auch irgendwie rückwärts fahren, aber man muss in der Formel 1 oder generell in anderen Serien deutlich mehr umbauen und auf deutlich mehr achten als in Berlin-Tempelhof. Tobi, was hältst du von dem Vorschlag, rückwärts in Berlin zu fahren?
erstmal reizvoll, aber ich denke nicht, dass sich das umsetzen lässt. Man hat zwar ein wenig Zeit, um umzubauen, aber nachdem die Strecke umgebaut wurde, muss sie ja neu abgenommen werden, sicherheitstechnisch. Und das sehe ich einfach, da sehe ich einfach die Gefahr, dass das bei einem Rückwärtslayout mit den notwendigen Maßnahmen, gerade um die Noteingänge umzubauen, die Streckenposten müssen eventuell anders platziert werden, da sie, wenn die Fahrer andersrum kommen, die an der Stelle, wo sie sonst stehen, gar nicht gesehen werden können. Ja, und solche Sachen. Ja, das sind einige Sachen, die man da bedenken muss. Was ist zum Beispiel mit den TV-Kameras? Liefern die TV-Kameras überhaupt so interessante Bilder, wenn die Fahrzeuge anders herumfahren? Oder muss man die vielleicht auch anders postieren? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte das für eher unwahrscheinlich. Ich glaube stattdessen, dass man entweder eine Kurzanbindung einbauen wird und einfach auf die Art und Weise die Runde um 500 Meter verkürzt. Dass man eine alternative Streckenführung haben wird, mit der man, was weiß ich, 2-3 Kurven grundsätzlich umgehen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da in so kurzer Zeit, die zwischen den Rennen ist, in diesem großen Umfang, wie sie notwendig werden, die Umbauarbeiten durchgeführt werden können.
Bleiben wir gespannt. Wie gesagt, wir wissen es selber noch nicht. Ist ein schönes Gedankenexperiment. Wir werden es erfahren in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche. Und dann reden wir ganz sicher im E-Pod drüber. Jetzt reden wir erstmal aber über die erste Rubrik, die in jedem E-Pod ansteht. Und das ist
der Formel E-Fakt der Woche.
26 ist die Zahl der möglichen Bewerber für den Formel-E-Kalender der Zukunft. Wie immer gibt es in der Formel-E natürlich einen Haufen Anwärter auf die, auf Austragungen von Rennen in der Serie, im Kalender. Dutzende Städte interessieren sich wirklich für ein Rennen. Also da sind dann alte Bekannte drunter, ne? Yokohama, die Heimat von Nissan in Japan. Dann gibt es Adelaide, Rio, von Eindhoven wissen wir, von Kapstadt. Und jetzt gibt es sogar schon noch mal ein paar neue Namen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Atlanta, Georgia? Oder, also USA. Oder in Schweden, im Süden, Helsingborg. Schweden fände ich richtig cool. Skandinavien hat noch kein Formel-E-Rennen. Europa-Saison-Ausweitung missfällt mir jetzt auch nicht, weil der Reiseweg nicht so lang ist. Finde ich cool, die zwei Vorschläge. Atlanta, Helsingborg, neue Namen irgendwie. Shanghai ist natürlich auch wieder mit dabei. Da haben wir auch schon drüber geredet. Bevor damals der Sanya E-Prix bekannt gegeben wurde, war Shanghai auch eine Option in China. Also 26, die Zahl meiner Woche. Bewerber für den Rennkalender 2021-22. Also die Formel E-Saison 8 dann später. Also das zweite Weltmeisterschaftsjahr quasi. Mal abwarten, was daraus wird. Was hältst du von einem Rennen in Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen, Tobi? Auch Bock auf Skandinavien-Rennen?
Auf jeden Fall. Fände ich sehr interessant. Ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal gesagt, mein Lieblingsaustragungsort wäre in der Tat St. Petersburg. Aber dann direkt danach käme schon was in Skandinavien. Also da wäre ich sehr interessiert. Was mir in dem Zusammenhang jetzt auffällt, verdächtig ruhig ist es einen E-Prix in unserem Nachbarland geworden, in der Schweiz nämlich. Da hat man jetzt gar nichts mehr von gehört.
Das ist tatsächlich richtig, ja. Da ist ja die Organisationsfirma bankrott gegangen letztes Jahr. Nee, dieses Jahr sogar. Nee, letztes Jahr und dieses Jahr haben wir von erfahren. So war das, glaube ich. So etwa zum Jahreswechsel. Und dann hat sich eine neue Organisationsfirma geformt und ich weiß nicht, was bei denen abgeht. Wahrscheinlich müssen die sich erstmal zurechtfinden und dauert ja jetzt auch nicht kurz, so ein neues Rennen zu organisieren. Habe ich gar nicht dran gedacht. Stimmt, die Schweiz fehlt. Naja, wir warten ab, was aus diesen 26 Bewerbern wird. am Ende kommen vielleicht 4 in die engere Auswahl und aus dieser engeren Auswahl tendenziell höchstens 2. Also Beiflach halten, aber trotzdem interessant, ein paar neue Namen irgendwie aufs Radar zu kriegen. Ist es eigentlich das Radar oder der Radar? Beides geht, glaube ich, oder? Das ist so eine Geschichte, wo man beide Artikel irgendwie verwenden kann.
Ach, wird jetzt das Radar gesagt.
Ich glaube ich auch. Aber der Radar ist nicht falsch, glaube ich, wenn man das sagt.
Ja, dann fragen wir mal den Duden unserer Wahl. Was sagt denn Duden.de? Substantiv Neutrum oder Substantiv Maskulin? Das oder der Radar? Kann man tatsächlich beides verwenden?
Na, dann sage ich eher das. Wirkt irgendwie natürlicher. Ganz natürlich kommt in jedem E-Pod aber auch noch die Rubrik für den zweiten Tobi und die heißt Tobis Teleskop. Schnieke Überleitung, ey. Cool. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute geht's um Zahlen, wie schon im E-Pod. Allerdings um etwas andere Zahlen, nämlich die 33 und die 66. Das sind die Startnummern, die bislang und auch zukünftig den Formel-E-Teams von Audi und NIO gehören. Abt ist bislang mit der 66 gefahren, Marching Guam mit der 33. Und geplant war jetzt allerdings, dass sich die Zuordnung ändern soll, nämlich dass René Rast die Nummer 33 bei Audi übernimmt, die er auch in der DTM benutzt. Und dass Daniel Abt bei NIO dann mit der Nummer 66 fährt. Das ist bei beiden Teams auch schon untereinander besprochen gewesen und Daniel Abt hat es auf seinem Twitch-Stream sogar als fix verkündet. Dem hat die Formel E jetzt allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn die Regelhüter erlauben einen Nummerntausch während der Saison nicht. Deshalb ist es jetzt so, dass Daniel Abt mit René Rast Nummer 33 starten wird und René Rast startet mit Daniel Abts Nummer der 66.
Ist ja auch awkward, ne? Ja. Bisschen unangenehm, die ganze Geschichte. Aber na, gut. Regeln sind Regeln, wa? Bisschen absurd, aber ist halt so. Führt kein Weg dran vorbei.
Aber anders als in der Formel 1 ist es so, dass die Startnummern halt nicht zu den Fahrern gehören, sondern zu den Teams. Und diese können nur zu einer neuen Saison gewechselt werden. Das hatten wir ja auch in der Vergangenheit bereits mehrfach.
Tja.
NIO hat ja in dieser Saison erst umgestellt, nachdem das Team jetzt NIO 333 heißt. Hat Oliver Turvey die Nummer 3 und Matching war die Nummer 33 bekommen. Beide zusammengesetzt, 333, der Teamname.
Tja, komisch, dass Daniel Abt sich da nicht beugen musste. Aber vielleicht ist das sein Wunsch gewesen. Also natürlich ist das sein Wunsch gewesen. Vielleicht hat NIO ihm stattgegeben und seinem Wunsch, dass er die 66 bekommen soll. Aber kriegt er ja jetzt nicht. Ach.
So wie er es erzählt hat, ist es genau andersrum gewesen, dass Audi nämlich bei NIO angefragt habe, ob man die 33 haben könne. Und daraufhin dann NIO tätig geworden ist und die 66 verabt haben wollte.
Es wäre so gut aufgegangen eigentlich, ne? Naja. Vielleicht im nächsten Jahr. Vielleicht haben im nächsten Jahr endlich alle in der Fahrerzentrifuge wieder richtige Nummern. Ist ja auch so.
Das scheint heute dein Lieblingswort zu sein, oder? Zentrifuge?
Ja, ich glaube, wir nennen die Folge auch einfach so. Hab mir das schon vorher ausgedacht. Denn es fühlt sich
wirklich gar nicht
auf dem Fahrermarkt. Also es ist halt, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich finde das, hast du das erlebt mal, dass das so abgeht auf dem Fahrermarkt der Formel E?
In der Form jetzt nicht. Also in Saison 1 gab es bei Andretti,
stimmt.
Ich glaube, es 8 Fahrerwechsel in einem Team während der Saison. Die hatten ja gar keinen Fahrer fix für das zweite Cockpit verpflichtet und haben da ja immer wild durchgewechselt von Rennen zu Rennen.
Stimmt.
Aber sonst wüsste ich jetzt nicht.
35 Fahrer sind gefahren in Saison 1. Das muss man sich mal vorstellen. Bei 10 Teams, 35 Fahrer. Also das ist ja Jedes Team 3 Fahrer im Schnitt. Und ein bisschen mehr sogar. Also Andretti sei Dank, ne? Aber krass. Naja, naja. Tobi, es fühlt sich nach Ende, oder?
Klingt fast so, ja.
Es sei denn, du willst ja so eine Story auspacken. Was machst du heute so? Wir haben ja jetzt nicht Sonntag, sondern Feierabend am Montag. Hast du was vor heute?
In Garten. Das werde ich auf jeden Fall jetzt gleich noch machen. Ein bisschen das schöne Wetter genießen. Und ja, ansonsten vielleicht nochmal die Highlights vom Formel-1-Rennen gestern gucken. Sonst ist nicht großartig was geplant.
Na gut, dann genieß mal schön die Sonne da im Garten. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich wünsche euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch eine schöne Woche. Und dann hören wir uns im nächsten E-Pod wieder. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.